the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Die Vikings verlieren gegen die Kansas City Chiefs 27-20. Die Vikings stehen 1-4. Ich bin Stefan, an meiner Seite ist Peter. Hi Peter, wie geht's dir an diesem Montagabend?
Ja, hi Stefan, schön, dass wir uns hier treffen. Och, mir geht's eigentlich ganz gut. Trotz wieder einer Niederlage, trotz ein bisschen privatem Struggle. Aber eigentlich geht's mir ganz gut, weil ich glaube, wir gestern unser bestes Saisonspiel hatten, so in allem, also wenn man Offense, Defense nimmt, und wir hatten sicherlich auch ein paar Fehler, viele kleine Fehler, die dann dazu entschieden haben, oder generell kann man sagen, ich bin zufrieden und ich sage jetzt mal so, das bessere Team hat gestern nicht gewonnen, aber der bessere Quarterback.
Ja, da sagst du schon viel Wahres, meiner Meinung nach. Die Vikings haben ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, teamübergreifend. Wir werden gleich mal über individuelle Schwächen und Stärken vielleicht noch reden. Aber ja, ich gehe mit, das war das beste Spiel der Saison. Und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass das Panthers-Spiel vielleicht das schlechteste der Saison war. Was auch immer zeigt, dass man nicht jedes Spiel nach Wins und Losses bewerten sollte. Mhm. Aber was ich auch getweetet habe, es gibt keine Moral Victories. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Du hast das Spiel verloren, du stehst jetzt 1-4. Und du hast die Chiefs wirklich geärgert und nah dran gehabt. An was hat es gelegen? Peter, dass es am Ende nicht gereicht hat.
Ah, an was hat es gelegen? Also es gab viele kleine Fehler, was halt irgendwie so ein Neckbreaker war halt direkt nach der Halbzeit die zwei Touchdowns von Kansas City, wo wir dann auch direkt irgendwie Mahomes beim 3. und 18 hatten. Und ich sage es mal so, so ein Wurf machen nicht viele Quarterbacks. Also mir fällt spontan vielleicht noch Justin Herbert ein oder so, aber totaler Pressure, Harry Smith und Daniel Hunter stehen ihm im Gesicht. Er macht halt nur ein paar Schritte zurück und eine zehnte Sekunde später ist da der Sack da und er knallt das Ding raus. Und gut, wenn man halt blitzt, kann man bestraft werden. Sind wir dann auch, weil Cameron Bynum entweder zu klein war oder zu früh losgesprungen ist. Ja, er hat den Ball nicht gekriegt. Ja, und das war, und danach lief es halt, ne? Danach kam dann halt auch der Double-Touchdown und das war dann halt schwer. Ansonsten muss ich sagen, unser Timeout-Management ging mir kolossal gegen den Strich. Also wirklich. Die Flag. Warum? Wer sagt es ihm? Ich meine, er hat das heute gesagt, er wird das immer wieder so machen, aber ich denke, er hat es halt einfach so gesagt, so nach dem Motto, ja, ich hatte, ja, aber ich habe es klar gesehen und war sofort der Meinung, der Ball ist gefangen und down und ja. Drops waren ein Thema. Am Ende der Drop von Mattison, der war richtig böse. Das waren so zwei Spiele oder zwei Situationen. Einmal 3 und 18 von Mahomes und dann am Ende Mattison. Der hatte so viel freie Wiese. Wenn er den fangt, ist es vielleicht ein Touchdown.
Der hat mir besonders weh, weil er mir auch das Fantasy-Duell, das dieswöchige, verloren hat. Aber ja, Fantasy sei hier mal hinten dran gestellt.
Ja, aber klar, ja, das tut
überhaupt weh. Drops, fand ich, haben sich durchgezogen durch dieses Spiel. Madison, beide Titans hatten ein richtig schlechtes Spiel. Wir haben Josh Oliver hier zu Recht sehr viel gelobt, die ersten vier Spiele. meiner Meinung nach der schlechteste Mann auf dem Platz, nicht nur wegen des frühen Fumbles im ersten Offensive Play, was natürlich auch direkt wieder gegen die Vikings läuft. Aber und auch
direkt mit einem Touchdown dann.
Die Coaches Challenge, denke ich, die wollte er einfach. Es war einfach so, die Vikings können nicht schon wieder so ein knappes Fumble-Ding gegen sich entschieden lassen. War aber die richtige Entscheidung, da gibt es überhaupt keine Fragen. Über die Schiedsrichter werden wir gleich auch nochmal sprechen, denke ich. Aber die ganzen Timeout-Verbrennungen, das war schon in der ersten Halbzeit so, in der zweiten dann umso schlimmer. Und ich meine, dass ich diese Challenge werfe von mir aus. In der Nachbetrachtung sah es natürlich schon sehr, sehr eindeutig aus. Live hätte ich jetzt auch nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Oder wusste ich jetzt auch nicht, ob der vielleicht draußen war oder nicht. Mhm. In Vollspeed. Aber es kann nicht sein, und das geht auf Kevin O'Connell, sei es als Timeout-Caller oder als Zuständiger, als Headcoach, dass die Vikings tatsächlich zweimal unvorbereitet aus dem Play rauskommen, im eigenen Stadion.
Mhm.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass das US Bank Stadium jetzt viel, viel Heimvorteil gestern war, und das lag nicht an den Fans, weil die waren ziemlich laut. Es lag eher daran, dass die Vikings damit nicht so ganz klar kamen, hatte ich das Gefühl. Und dann hast du, ich glaube, 9,5 Minuten vor Schluss keine Timeouts mehr gegen ein Team, das du eh nur an sehr guten Tagen schlagen kannst. Und tatsächlich habe ich das als Hauptgrund Nummer 1 oder als Hauptschuldigen Nummer 1. Das heißt nicht, dass es der alleinige Schuldige ist, Kevin O'Connell, oder das Timeout-Calling, das Zeitmanagement in sich, aber das ist so eine große Nummer, die bei mir auf dem Zettel steht. Du brauchst diese Timeouts, gerade in der zweiten Halbzeit hat man gut gesehen. Kleine Anekdote, Peter hat mir gerade geschrieben, er braucht 5 Minuten länger, bis er zum Podcast kommt, da habe ich gesagt, die hätte Kirk Cousins gestern auch gebraucht. Du hast sogar noch diesen Drive am Ende, du hast die Chance, obwohl wirklich nicht alles gut lief bei den Vikings, nicht alles perfekt lief, um auszugleichen. Und da hätte die ein oder andere Timeout sicherlich gut getan.
Ich sag mal, eine Minute, den Drive mit 2 Timeouts, das hebt die Chancen.
Sieht schon deutlich anders aus. Ja. Gut, gehen wir in die Spiele rein. Wir fangen an, weil er schon wieder ordentlich Shit-Talk, glaube ich, in Social Media kriegt, und wie ich das mitbekommen habe, auch in den Gruppen des Fanclubs mit unserer Nummer 8, mit Kirk Cousins. Wie bewertest du sein Spiel, Peter?
Besser als letzte Woche gegen Carolina. Tendenziell war das ordentlich, aber auch nicht gut. Er hat hier und da ein paar Würfe zu hoch angesetzt oder nicht getroffen. Ich würde sagen, es war in Ordnung, aber mehr nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Auf der anderen Seite steht dann halt Mahomes, und da hast du halt den Unterschied halt gesehen, und man muss halt auch mal sagen, Mahomes hat Travis Kelce und dann einfach nichts. Der erarbeitet sich die Würfe halt schon so selber, dass seine Tankstellen-Receiver dann irgendwie auch in der Lage sind, dann auch mal einen Ball zu fangen. Und das ist halt bei Kirk nicht so. Also er hat einmal einen schönen Scramble gehabt, da hat er einen Pass auf Addison gefunden, wo er gewartet hat, rechts raus. Und es war ein ordentliches Spiel, aber kein gutes Spiel. Und auf der anderen Seite war es halt ein sehr gutes Spiel von Patrick Mahomes, und deswegen.
Ja. Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen kritischer. Ich finde, Cousins hat schon einige Overthrows wieder drin gehabt. Ich weiß, die PFF-Grade sieht das ein bisschen anders. Ich fand, das war jetzt eher sein zweitschlechtestes Spiel dieses Jahr nach dem Panthers-Spiel.
Ich habe ja auch gesagt, besser als Panthers. Aber
ja, alles gut. Was natürlich stimmt, was du sagst, wo ich 100% mitgehe. Es kommt darauf an, was man bei Kirk Cousins erwartet. Wenn du erwartest, dass er mit Patrick Mahomes Schritt für Schritt mitgeht, oder auch mit dem Justin Herbert vor 2 Wochen, dann wirst du regelmäßig enttäuscht sein. Dieser Quarterback ist er nicht. Also wer argumentiert, dass Kirk Cousins in die Top 5 dieser Liga gehört, dieser an Quarterbacks, der ist einfach falsch, meiner Meinung nach. Und das siehst du dann in solchen Spielen schon. Dennoch hat er für mich die Chance gehabt und ja, man kann ihn dafür kritisieren, dass er das letzte Play, dass er das nicht wirft, aber er braucht ja auch die Zeit, damit die Receiver in der Hail Mary dann in die gegnerische Endzone kommen.
Da bin ich eher beim zweiten Take, also er braucht Zeit und.
Ja, über die O-Line müssen wir auch nochmal sprechen, aber ich fand, das war ein solides Spiel und solide gegen die Chiefs reicht nicht. Und dann hast du genau dieses Kirk Cousins-Argument, dass er ein solider Quarterback ist, er ist ein guter Quarterback, aber gut reicht halt nicht immer. Und am Ende kannst du dann Kirk Cousins kritisieren oder kannst halt auch die Vikings kritisieren, dass sie mit dem verlängert haben vor 2 Jahren und letztes Jahr auch nochmal. Mhm. Weil das ist der Kirk Cousins, der er ist. Er ist ein Fringe-Top-10-Quarterback, oft genug besprochen, ist keiner, der mit Patrick Mahomes mitgeht. Und er kann ihn schlagen, wenn alles gut läuft. Es lief nicht alles gut, wir waren trotzdem nah dran. Für mich steht er schon auch auf dieser imaginären Liste der Schuldigen, sage ich mal. Aber wie gesagt, das Coaching, besonders das Timeout-Management, ist da ein bisschen höher.
Ja.
Wen hast du noch auf der offensiven Seite, der dir nicht gefallen hat, Peter? Jetzt haben wir ja schon eigentlich die Titans besprochen. Wir haben Madison gesprochen, der das Ding fallen gelassen hat. Wir haben Kirk gesprochen. Mhm. Andere Takes zur Offense.
Wenn man mal die O-Line als Ganzes nimmt, war das, wir haben ja letzte Woche bei der Preview auch darüber gesprochen, dass wir durchaus jetzt gerade eine O-Line haben, die eine Entwicklung mit sich nimmt, war das auch mit Licht und Schatten. Teilweise hat sie gut gehalten und teilweise wieder nicht. Einmal ist Chris Jones volles Rohr durch die Mitte durch bei einem kritischen Play. Das war so, und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen besser wurde, als Schlotman mal drin war. Die O-Line war auch okay, aber auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das war in Ordnung.
Fand sie schon ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Also,
ja.
Diese Horror-Szenarien, die wir letztes Jahr hatten mit Ingram, die müssen wir, also ich klopfe jetzt einmal auf Holz, damit ich nichts jinxe. Aber das war vielleicht sein bestes Spiel für die Vikings.
Ja, das stimmt.
Ich meine, da steht Chris Jones gegenüber. Es gibt meiner Meinung nach nur einen anderen Defensive Tackle in der Liga, der ähnlich gefährlich ist. Mhm. Spielt bei den Rams. Aber für daher,
Kassel, ja, das war schon in Ordnung.
Hatte Zeit in der Pocket. PFF sieht es ähnlich. Bradbury war stark, fand ich. Dann war er verletzt, dann kam er wieder, war auch okay. Also, der Einzige, der so ein bisschen abfällt, ist vielleicht O'Neal, der mal eher so ein durchschnittliches Spiel hatte, aber das
hatte also, auch ein Holding, ja.
Man muss schon sagen, diese O-Line ist im Moment nicht das Problem für diese Offense. Also, ich sehe das Problem eher im Running Game, das über einen schwachen Running Back kommt und vor allen Dingen, wir müssen über diese Passcatcher reden. Wir müssen darüber reden, dass die ganze Zeit was außer Justin Jefferson niemand was hingekommt. Diese Woche war es außer Addison. Ich meine, JJ brauchen wir nicht kritisieren. Mhm. Der hat genug geleistet, der war verletzt. Da bin ich jetzt weit davon, den an den Pranger zu stellen, aber die Titans. KJ Osborne, wo ist KJ Osborne, frage ich mich.
Ja, den also, hätte ich auch noch erwähnt.
Wo ist der? Wir haben nichts. Der Einzige, der noch ein bisschen was gezeigt hat, war Brandon Powell, als der dann als vierter Wide Receiver reinkam, weil Jefferson verletzt war. Aber das ist zu wenig. Also, es ist schön, dass Addison wirklich gut aussieht und das ein guter Draftpick, so wie es aussieht. Und der hatte auch echt Verantwortung übernommen, gerade als JJ draußen war.
Ja.
Aber die Titans waren schwach, die Running Backs aus dem Backfield waren schwach, meiner Meinung nach. Alle Wide Receiver, die nicht Addison waren, schwach. Und das in einem Spiel, in dem du punkten musst, tut weh. Und wie gesagt, für mich hatte Kirk Cousins nicht sein bestes Spiel. Wenn wir jetzt nochmal auf Kevin O'Connell kommen, der hatte ein gutes Force Down, wo er ausgespielt hat. Dann hat er natürlich diesen Punt, den er gecallt hat, den Fake Punt.
Da hat das Publikum auch vorher geboot und ich stand ja, auch vor dem Fernseher und war echt und meinte nur, boah.
Ging mir ähnlich. Aber ich fand auch das zweite Field Goal, das erste Field Goal.
Das zweite Field Goal.
Ja, vierter und zweiter oder so. Du kannst die Chiefs nicht mit einem Field Goal schlagen. Ja?
Nee,
du bist eh schon der Underdog. Genauso, ich hätte mir sehr gewünscht, dass es jetzt natürlich viel hätte und viel Konjunktiv, dass wenn sie den letzten Drive hinkriegen, dass sie 4-2 gehen und das Spiel versuchen, in einem Play zu entscheiden, hätte man auch mal abwarten müssen. Aber gut, wie gesagt, sehr viel Konjunktiv. Also halten wir fest, die O-Line war gut. Addison war natürlich toll. Ich denke, das hat jeder gesehen, der dieses Spiel gesehen hat. Ansonsten, ja, Cousins okay vielleicht, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass er mit Patrick Mahomes mitspielt. Alles andere in der Offense tat schon weh. Man muss auch sagen, na, das sagen wir später, wenn wir über die Schiedsrichter reden. Gehen wir erstmal zur defensiven Seite. Wer hat dir da gefallen, Peter?
Generell muss ich sagen, der Gameplan von Brian Flores. Wenn Sehr ich gut. das mal so als Dachthema nehme, er hat es echt geschafft, die Defense so einzustellen, dass man Mahomes pressuren kann, und Mahomes ist ordentlich gepressured worden gestern. Ich glaube, in dieser Saison so sein erstes Spiel mit mehreren Sacks und auch mit vielen Pressures. Und halt auch so, dass er es mit dem Blitzen nicht übertrieben hat, dass hinten alles auf war. Also der Gameplan war gut, und generell fand ich die Disziplin aller Spieler in der Defense auch gut. Hier und da sind sicherlich ein paar Fehler passiert, aber ich muss halt auch irgendwie sagen, unsere drei Safeties machen das richtig gut. Die geben dem Team wirklich einen Floor. Und als Blackman reinkam, hat man das auch nicht unbedingt gemerkt, dass da jetzt ein Ersatz-Quarter spielt, Corner spielt. Die haben zwar direkt danach der erste Pass, der ging auf ihn, aber da sah er auch vielleicht ein bisschen, ja, war er noch nicht drin, aber danach war das schon okay. Und also generell fällt mir jetzt keiner auf, der besonders schlecht war, aber generell würde ich halt einfach sagen, der Gameplan hat gepasst. Hast du schon die Blitz-Dart-Raten? Weißt du, wie die Blitzrate war? Ich habe ja so eine Ball-Prediction geklaut. Ne, aber der Gameplan von Brian Flores hat mir gefallen, und es hat mir gefallen, dass die Defense, und das kann ich jetzt mal so sagen, drei Klassen weiter ist als letztes Jahr. Und das mit, wo gestandene Spieler gegangen sind, in Devin Tomlinson, in Smith und Hunter und Davenport, haben auch wieder funktioniert. Jacqueline Roy hatte eine Szene, hatte mich auch gewundert, dass er gestartet hat, aber die Defense hat gut was gerissen gestern.
Ja, also ich war auch positiv überrascht. Und ich gehe voll mit dem Flores-Lob, weil ich glaube, das war Paradebeispiel dafür, wie ein Trainer schafft, sein Team über die Qualität der Einzelspieler hinaus zu coachen. Und die Sorge am Anfang war groß, weil wenn ein Quarterback gut gegen den Blitz ist, dann ist es Patrick Mahomes. Und ja, natürlich hatte der seine 10, und ja, man lässt am Ende 27 Punkte zu, aber wenn mir vorher einer sagt, ich habe es im Vorgespräch gesagt, wenn mir vorher einer sagt, wir haben schon wieder einen Fumble, und wir lassen 27 Punkte gegen die Chiefs zu, das hätte ich, glaube ich, genommen. Also
das hätte man gekauft, ja.
Es sind so ein bisschen, also was wir gesagt haben, es steht immer noch da, wir sind im Pass-Rush schlecht, besonders im Inside-Pass-Rush, da kommt nichts, egal wer da kommt. Im Third-Down ist es inzwischen Usus geworden, Wonnum Interior zu stellen, mag ich eigentlich, aber auch der holt da wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, das ist so die große Schwachstelle. Die andere Schwachstelle, die sich immer mehr herauskristallisiert, und das ist sehr, sehr verwunderlich, ist Byron Murphy, der eigentlich einzige wirklich Veteran-Corner in diesem Backfield, der so die einzige einigermaßen sichere Stütze sein sollte, spielt wirklich bisher am schwächsten von allen Cornerback-Startern. Und das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Ich weiß nicht, ob er häufiger in Slot spielen sollte, aber die Vikings spielen immer selten mit drei Corner. Und wenn, dann ist Blackman meistens im Slot. Der tut weh, aber insgesamt, Jordan Higgins hatte ein unfassbares Spiel, meiner Meinung nach. Beinem hatte diese eine unglückliche Szene, wo er, glaube ich, einfach einen Ticken früh abspringt und dadurch sein Timing nicht passt. Oder wie du sagst, er ist zu klein. Aber An der Defense lag es nicht, trotz den 27 Punkten. Die hat Spaß gemacht, und man kann nicht viel mehr erwarten von Brian Flores, von der Vikings-Defense mit dem Personal, den Chiefs das Leben so schwer zu machen.
Ich habe heute auch den Matthew Coller gehört und er hat schon gesagt, der weiß, was er macht, der weiß, was er kann. Und das, man hatte eventuell ein bisschen Angst, aber der hat diese Defense super eingestellt und mit ganz viel Spucke und Kleber hat er da was Gutes hingekriegt, muss ich schon sagen. Also deswegen ist mir jetzt auch erstmal nicht Angst und Bange. Ich hoffe, dass er noch ein Jährchen bleibt, also wirklich, dass wir weiter, sag ich mal, den Rebuild fortführen und auch in der Defense, weil das ist eine gute, auch lebendige Defense, und das hat sich gestern, also gut in Anführungsstrichen, aber eine lebendige und eine Defense, die immer sich wehren kann und die immer wieder auch mal einen Stop rauskriegt und sich nicht so ergibt wie letztes Jahr. Und letztes Jahr war unser Personal noch besser. Das ist so der Direktvergleich. Also es gefällt mir. Der soll noch ein Jahr bleiben. So habt ihr hier zuerst gehört.
Das wäre nicht so verkehrt. Wir müssen, denke ich, auch über die Schiedsrichter reden. Ich habe gestern Nacht und heute Morgen schon einiges in etlichen Vikings-Foren über die Schiedsrichter gelesen. Ich fange mal an.
Ja, fang du mal an.
Also grundsätzlich bin ich überhaupt kein Fan, den Schiedsrichtern irgendwelche Schuld zu geben. Und ich sehe es in diesem Spiel tatsächlich ähnlich. Ich sehe, dass vielleicht die ein oder andere knappe Entscheidung gegen die Vikings gecallt wurde, wo man sagt, hätte auch andersrum gecallt sollen. Besonders bitter, weil es, glaube ich, ein 4-1 war, war dieser Defensive Pass Interference gegen.
Das wäre auch mein größter Aufreger gewesen, weil er legt den Arm auf Harry Smith und.
Die war bitter. Ist nun mal so, dass Schiedsrichter, wenn sie den Defensive Back sehen, wie der blind nach hinten rennt in den Receiver rein und der Receiver guckt auf den Ball und der Defensive Back nicht, dass sie da schnell die Flagge werfen. Ist nun mal so. In dem Fall war es bitter, ja. Alles andere muss ich sagen, ja, also dieser Defensive Pass Interference, die im letzten Drive geworfen wurde, den aufgehoben wurde, die war einfach gar nichts, meiner Meinung nach. Das war genau der richtige Call. Dann gab es dieses Theater mit dem Helm, der vom Defensive Spieler abgenommen wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Also hätte eine Strafe geben müssen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, hätte den Ballbesitz das nicht geändert, weil das natürlich nach dem Force Down war und dementsprechend die Chiefs schon im Ball waren.
Weiß ich nicht. Den Yards dann den Ball zurück und dann hast du halt einen minimalen Vorteil.
Wäre, glaube ich, Hälfte Distance gewesen. Wäre nicht 15 Yards, aber ja.
Okay.
Also ich gebe, also was heißt, ich gebe zu, ich muss hier gar nichts zugeben. Ich finde schon, dass die Vikings eher das Pech hatten, auf der Schiedsrichter Pech in diesem Spiel, aber von Verpfiffen oder so, weiß ich nicht. Da sehe ich ganz andere Spieler und Verantwortlichen eher in der Verantwortung, die für diesen Loss zur Verfügung stehen, gerade halten müssen. Und ich erinnere an den Offensive Drive der Vikings, in dem die Chiefs es 4 Flaggen bekommen haben. 4. Mm. Und nicht mal den haben sie am Ende genutzt, der gab am Ende ein Field Goal. Ja.
Richtig.
Also da müsste man sich vielleicht eher an die eigene Nase fassen. Und ich verstehe, dass Fans frustriert sind. Ich tweete auch während dem Spiel Sachen, die ich am nächsten Tag nie tweeten würde. Aber es sind nicht immer die Fans, Entschuldigung, es sind nicht immer die Schiedsrichter schuld. Und die Vikings werden auch nicht immer systematisch benachteiligt, das glaube ich nicht. Aber klar, da waren ein paar Plays drin, die sind wahrscheinlich eher gegen die Vikings gekommen. Ich bin da aber weit weg davon, den Schiedsrichtern irgendwelche Vorwürfe zu machen oder gar Vorsatz zu unterstellen.
Das kann ich einfach so unterstreichen. Das war dann natürlich, ist man auch während dem Spiel, man ist dann heiß und man dann fliegen Flaggen und dann werden die zurückgenommen und dann siehst du, der zieht den Helm aus und dann bist du natürlich, dann hast du Puls, dann regst du dich auf. Ja. Und das hatte ich schon mit meinem Kumpel vom Fernseher und wenn du dann noch im Stadion bist oder so, klar, das da sind dann Emotionen da, aber nee, wir haben nicht wegen den Schiris verloren. Nee. Wir haben verloren, weil wir viele kleine Fehler gemacht haben und ein scheiß Timeout-Management hatten.
Das stimmt. Und Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ist das, gehört da schon auch dazu.
Ja, klar.
Also ich weiß nicht, dieses Spiel, wie viele Quarterbacks in dieser Liga gibt, die dieses Spiel gegen die Vikings gewinnen. Ich glaube nicht, dass die innerhalb, also dass das mehr als 5 sind, wahrscheinlich eher 3 oder so. Mhm. Aber gut, ist es, wie es ist. Wir haben oft genug über die Elite-Quarterbacks gesprochen. Dann können wir, glaube ich, an dem Spiel einen Haken dran setzen und uns um die Saison kümmern. Die Vikings stehen 1 und 4. Die Lions stehen, oh Gott, jetzt bin ich unvorbereitet, 3 und 2 oder 4 und 1?
Ja, 4 und 1.
4 und 1.
Wir haben die Panthers gestern vermöbelt.
Also sind sie 3 Spiele vor uns. Packers spielen heute Nacht gegen die Raiders. Was geht noch in dieser Saison? Was geht noch mit dem 1 und 4 Rekord?
Ja, sagen wir es mal so, wenn wir jetzt 2 und 3 stehen würden, dann wäre das eine relativ, oh, ich will nicht sagen komfortable Situation, aber eine normale Situation. Andererseits, 2020 standen wir 1 und 5 und am Ende hat einfach auch nur ein Game gegen Chicago gefehlt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man mit 9 Siegen einen Wildcard-Platz kriegen kann. Das sehe ich so, weil irgendwie das dritte Team, ich sag mal, 1 geht in die East, Dallas und Philly. Also davon sage ich jetzt mal einfach Dallas. Und dann in der West Seahawks oder Rams. Und dann muss man halt noch ein drittes Team finden. Ob das aus der North kommt, würde ich im Moment jetzt nicht mein ganzes Hab und Gut drauf setzen. Und aus der South, ich finde die South einfach nur schrecklich. Irgendwie ist es schade, dass da überhaupt einer in die Playoffs kommt. No offense an alle South-Fans. Aber ja, was geht? Ich weiß es nicht. Ich spiele nächste Woche in Chicago. Und auch wenn ich zum Stefan eben gesagt habe, ich bin irgendwie guter Dinge, weil das Team mir so in Gänze gefällt. Ich kann auch noch mal sagen, wir spielen meines Erachtens aus den ersten 5 Spielen rein vom Auge, gefällt mir das mehr als die ersten 5 Spiele letztes Jahr. Da war das Packers-Game und ansonsten war Ding und Dong in London und ganz viel Glück und irgendwie nach den ersten 4, 5 Spielen letztes Jahr wurde es erst ein klein bisschen besser für mich und jetzt sind wir bei 1 und 4 und man kann eigentlich sagen, eventuell ist die Saison gelaufen, aber es ist Football. Spieler tanken nicht. Wenn, macht das ein GM. Ich will einfach Woche für Woche Football sehen und schauen, was passiert, aber ich glaube jetzt an keine Playoffs mehr und es müssen auch keine Playoffs sein. Und wenn man mal ins Bigger Picture sieht, ist, wenn wir am Ende zwischen 8 und 16 picken, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber die Saison ist wahrscheinlich erst in 2 Wochen vorbei, wenn die Niners kommen. Also.
Ja.
Lange Rede, gar keinen Sinn. Versuch das mal einzuordnen, was ich hier geschwafelt habe.
Also, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, nochmal zum Spiel zurückkommen: Justin Jefferson hat sich ja verletzt.
Richtig, das
sollte man nicht.
Total unwichtig.
Hat sich Hamstring gezogen. Weiß jetzt nicht, ob der nächste Woche schon spielt. Hamstring ist immer Schleiße. Ist immer so. Ist jetzt nicht so, dass er nicht mehr laufen kann, aber richtig effektiv kann man da als Wide Receiver eigentlich nicht mehr sein.
Ich kann mich an den Hamstring von Adam Thielen 2019 erinnern, der irgendwie 8 Wochen gedauert hat oder so.
Dann ist halt auch die Frage, ob man den jetzt auf Teufel komm raus spielen lassen muss, wenn man 1 und 4 steht. Und ich nehme jetzt mal an, dass der Sonntag nicht spielt. Dann mit einem Bears-Team, die so langsam auch wach werden, ist das auch noch kein Sieg.
Richtig.
Aber, also ich finde, man sollte Folgendes sagen. Die Playoffs, ich glaube nicht, dass das was wird, weil ja, der Spielplan wird bedeutend leichter nach dem San Francisco-Spiel in 2 Wochen. Aber dieses Vikings-Team ist auch kein Team, das jeden schwachen Gegner aus der Halle schießt, wie man gegen die Panthers gesehen hat. Da werden auch noch die ein oder andere unnötige Niederlage kommen. Dafür kennen wir dieses Team einfach zu gut. Und jetzt kommt das große Aber. Ich denke, die Playoffs kann man abschreiben, aber das muss nicht das Schlechteste der Welt sein. Ich verstehe aus Fansicht, mir geht es ja ähnlich, ich will jede Woche gewinnen. Aber aktuell haben wir ein Vikings-Team, das besser ist, als es der Rekord ist. Das junge Spieler hat, das endlich gerade in der Defense junge Spieler hat, auf die man bauen kann. Das auch in der Offensive Line plötzlich deutlich besser aussieht. Dass mit Addison und Jefferson zwei Wide Receiver haben, die uns auf Jahre wahrscheinlich noch gefallen werden. Und wir kommen, auch wenn ich es hasse, jetzt schon Anfang Oktober über den Draft zu reden, wir kommen nun mal in eine Quarterback-Draft-Klasse, die gespickt sein wird, nach all dem, was wir jetzt wissen. Da ist es nicht das Schlechteste, schlechter dazustehen als mit dem Rekord schlechter dazustehen, als es das Team wirklich ist. Und ich bin weit davon zu fern, sagen, wir sollten jetzt dafür routen, dass wir verlieren. Aber
nein.
Wenn wir die dritte Wildcard holen, da muss ich ganz ehrlich sein, spielen wir gegen irgendein Powerhouse in der NFC und dann ist das Spiel auch relativ schnell entschieden in dieser potenziellen Wildcard-Runde. Ob man da so viel mehr gewinnt, weiß ich nicht. Ich verstehe, dass man jedes Spiel gewinnen will als Fan. Ich bin auch am Abend besser drauf, wenn die Vikings, signifikant besser drauf, wenn die Vikings gewinnen, als wenn sie verlieren. Die ganze Woche wahrscheinlich. Aber wenn man so ein bisschen, wie du sagst, das Big Picture sieht, ist es dieses Jahr vielleicht gar nicht so schlecht. Und es kann auch einfach als Trost dienen, als Cope, wie man so schön sagt. Aber ich finde auch, dass das Team deutlich besser aussieht als letztes Jahr, unabhängig von dem, wie sie Spiele gewinnen oder verlieren. Und vor allen Dingen nicht nur für dieses Jahr, sondern dadurch, dass man eben letztes Jahr dann einige an der Veteranen gehen gelassen hat. Und soliden Ersatz, das kann man glaube ich jetzt sagen, ein Ivan Pace, ein Caleb Evans, der ganz gut spielt, ein Josh Metellus, ein Addison in der Offense natürlich, Ed Ingram, wie gesagt, hat sich bisher deutlich gesteigert. Bynum zeigt zumindest, dass er in dieser Defense genauso funktionieren kann, was ich nicht gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Es gibt Stützen, wirklich junge Stützen, die wir über Jahre bei den Vikings sehen könnten und da wurde ein Umbruch durchgeführt und ja, es hieß immer Competitive Rebuild, ist natürlich schwer. Aktuell ist der Rebuild nicht so competitive, zumindest in der Bilanz nicht. Und das heißt ja nicht, dass das Team schlecht ist. Nochmal, man kann jetzt das Argument machen, dass dieses Team mindestens genauso gut ist wie das letzte Team. Und einige werden einem dazu stimmen. Dann muss man aber die Spiele sehen. Dann muss man ein bisschen mehr gucken, als nur Kirk Cousins lässt sich bei der Hail Mary sacken oder wir verlieren das vierte Spiel in vierte von fünf Spielen. Ja, da brauchst du ein bisschen mehr. Da muss man ein bisschen mehr das Team verstehen. Und von daher, ja, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr Playoffs sind. So ehrlich sollte man sein, weil ich, wie gesagt, nicht glaube, dass die ganzen schwächeren Gegner, in Anführungszeichen, in der zweiten Saisonhälfte alle geschlagen werden. Aber dann ist es so, dann ist es okay. Und dann muss man das einfach als Übergangsjahr sehen, dass es wahrscheinlich sein sollte.
Ja. Und man muss halt dann einfach auch Stand jetzt mal wirklich bilanzieren. Du hast das gerade gesagt, mit einigen Defense-Playern, die weiter sind, als wir gedacht hätten. Und der Umbruch wurde da zum Teil schon angefangen und hat auch schon Früchte geschlagen. Man muss halt einfach sagen, wir sind jetzt ein Team. Wir haben eventuell, sollten wir nächstes Jahr einen Rookie-Quarterback draften, das sind gute Umstände für ihn. Rookie-Quarterback. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht so wie in Carolina. Ich will Carolina nicht blamen, aber wir haben ein gutes Receiving Corps, wir haben über die O-Line gesprochen und eine Defense, die fängt sich jetzt gerade und baut sich zusammen gut. Man muss dann gucken, was nächstes Jahr mit Hunter und Davenport ist und klar, aber du hast ein paar Ecksteine und wenn ich dann auch heute in der Gruppe lese oder auch generell im Internet lese, man soll jetzt ein Fully Rebuild einleiten. Was ist ein Fully Rebuild? Gehen wir da an unser Basiskapital wie Jefferson ran und Darisaw oder Hockenson? Oder ansonsten ist ja letztes Jahr schon einiges gegangen, was halt nicht mehr Value hatte und teure Verträge hatten. Der Cap ist relativ gut strukturiert für 2025. Da könnte eine Menge gehen und deswegen, wir haben einen Rebuild eingeleitet, der wurde kompetitiv genannt, weil ich glaube, die Wolves sich auch mit diesem Begriff gut anfreunden konnten. Und letztendlich, muss ich auch sagen, sind wir dieses Jahr kompetitiv. In der Bilanz ist es nicht, aber jedes einzelne Spiel hätte gewinnen werden können. Definitiv. Philly, ja, aber da waren auch die drei Fumble und so. Also wir sind schon kompetitiv, in der Endbilanz ist es nicht. Und das Fundament, in dem du dann einen neuen Quarterback installieren könntest, das stimmt. Und wenn man dann halt, man sieht, man hat dann einen Rookie-Quarterback, dann kann das Team auch besser gemacht werden, noch besser gemacht werden. Weil letztendlich, Kirk ist gut, ich mag Kirk, wir mögen alle Kirk. Er ist irgendwo zwischen 9 und 13, das muss man nicht erzählen. Aber wenn ich jetzt sage, was ein Cheatcode ist, dann sehe ich da Brock Purdy bei den 49ers, der halt einfach 17 Cent kostet. Und das ist halt Kirk nicht, der kostet ein bisschen mehr.
Das ist so. Also, Vikings spielen nächste Woche gegen Chicago, danach gegen San Francisco. Würdest du Spieler abgeben, wenn du die Möglichkeit hättest? Und wenn ja, wen?
Ja, ich habe heute mal über jemanden nachgedacht, der mir noch gar nicht in den Sinn gekommen ist. Aber ich sage jetzt mal, irgendwie ein Team braucht noch einen zweiten, dritten Wide Receiver. Ich würde KJ Osborne abgeben, glaube ich. Der ist nächstes Jahr eh Free Agent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit ihm verlängern, weil der dicke Jefferson-Vertrag ist da. Dann hast du Addison gedraftet und es ist dein dritter Wide Receiver. Ist natürlich jetzt die Frage, ob es ein Angebot für KJ Osborne gibt. Aber keine Ahnung, dann steht natürlich immer noch so ein Hunter im Raum. Aber für den gibt es halt auch einen Kompensationspick. Und keine Ahnung, diese Kirk-Sache ist halt super schwierig, weil er halt einfach eine No-Trade-Klausel hat. Und generell müsste da viel passieren. Und eigentlich, da ich ja auch immer noch so ein Football-Romantiker bin, würde ich gerne die Saison auch mit Kirk irgendwie zu Ende spielen, auch wenn das nicht so. Also wenn man gute Picks kriegt, einen dritten dieses Jahr und einen zweiten nächstes Jahr an irgendwelche Ziele gekoppelt, dann würde das natürlich weiterhelfen. Ja, ich sag mal, Hunter. Davenport, weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht abgeben. Aber der hat nächstes Jahr auch noch keinen Vertrag. Aber der hat mir schon ein bisschen gefallen. Letzte Woche gut, diese Woche auch ein paar Plays. Ist halt die Frage, wie lange bist du fit? Wenn der nächstes Jahr unser Edge Rusher Nummer 1 sein sollte, dann ja, nee. Das ist halt die Verlässlichkeit, ne? Aber ja. Hast du noch einen Spieler?
Ja, du hast ja schon einiges genannt. Osborne mag auf dem Papier Sinn machen, aber ich glaube nicht, dass du
Ja.
aktuell was für KJ Osborne bekommst. Hunter ist so der eine Spieler, der sich anbietet, meiner Meinung nach. Der hat ein halbes Jahr noch Vertrag, also jetzt eben das bis zum Ende.
Ja.
Jeder kann Pass Rusher gebrauchen. Der ist vielleicht kein Nummer 1 Pass Rusher für den Contender, aber ein sehr guter Zweiter. Der macht schon Sinn. Und ansonsten ist da wenig. Also, ich weiß nicht, Cousins, hast du gesagt? Das geht sowieso nur, wenn Cousins zustimmt wegen der No-Trade-Clause. Das sehe ich halt am ehesten so ein Team, das gut ist, aber keine wirklich Quarterback-Lösung hat. Damit man eben auch
Atlanta.
mit Cousins, ja, Atlanta ist dieser eine Name, der schon Sinn ergibt. Damit man eben mit Cousins auch langfristig verlängert, aber ist dann auch die Frage, ob der sich das jetzt mit Season antun will oder ob der jetzt einfach sagt, der spielt diese Saison zu Ende und geht dann mit seiner Familie auf den offenen Markt und schaut dann, wo er
Und er
hinkommen
wird
kann.
einen Markt haben, da
Ja,
brauchen wir
mit
nicht drüber
Sicherheit.
reden. Der
Mit
wird
Sicherheit, dafür ist er zu gut.
einen wirklich guten Markt haben.
Und dann hast du halt nicht mehr viel. Und von daher, klar, wenn Angebote reinkommen, dann kann man, finde ich, das sind schon viele. Ezra Cleveland ist so der eine Name noch, der so ein bisschen under
Ja,
the radar
stimmt.
fliegt, weil der einfach auch nächstes Jahr Free Agent ist, weil der richtig gute Saison auf Left Guard spielt und weil drei
Ist
Viertel
er
der
echt
Liga.
schon in seinem vierten Jahr? Ich hätte
Ja,
gedacht, er ist in seinem dritten.
meine, der
Ja.
ist in seinem vierten, ja. Ja,
Ja,
ist im
stimmt.
vierten.
Der ist eins vor Darrisaw, ja.
Weil die halbe Liga eben gute Interior Offensive Linemen braucht. Aber auch da, ob du dafür so viel kriegst und ob dir das wert ist, man weiß es nicht. Zumal die dann ja dem SVR auch wieder einen Vertrag anbieten müssen, sonst haben sie ja den Trade für ein halbes Jahr gemacht, das macht auch wenig Sinn. Also, wenn die Angebote kommen, da kann man sicherlich über fast alle reden. Jefferson, Hawkinson, die gerade neu unterschrieben haben. Die ganzen Rookies natürlich nicht. Also, die großen Namen natürlich nicht, aber ich denke, da wird einfach wenig kommen. Ja, das muss man ehrlich sagen.
Jordan Hicks könnte man abgehen, aber wer
natürlich
tradet für einen 31-jährigen soliden Linebacker?
Richtig, das ist halt die nächste Frage. Von daher bin ich schon bereit, wenn ich GM wäre, dazu zu sagen, aber die Realität sieht, glaube ich, einfach anders aus. Und dann muss man sagen, dann geht es einfach so weiter, die Saison. Wir haben Sonntag, spielen wir im Soldier Field in Chicago, wo dieses Team schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass das nicht immer das beste, der beste Kontext für die Vikings war. Was denkst du, kann gegen das Chicago-Team gehen? Beide stehen 1-4. Denkst du, wir sind Favorit?
Im Zweifel, sage ich mal, im Soldier Field lassen die einfach Akeem Hicks den Cointos machen und dann haben wir schon alle wieder die Hosen voll. Ja, sind wir Favorit. Also wir fahren nicht als Underdog dahin, ne? Also auch ohne Jefferson haben wir da die Möglichkeit zu gewinnen, aber in meiner aktuellen Situation montagsabends um 7:30 mit meinem Gefühl sage ich, ich würde da auch nicht mein Grund draufsetzen. Aber das wird sicherlich in 1, 2, 3 Tagen, wenn wir auch eine Preview machen, dann wieder anders aussehen. Chicago hatte halt ein wildes Spiel gegen Washington. Ich habe es mir auch angeguckt und ich muss halt auch sagen, da ging auch eine ganze Menge der Punkte von Chicago auf die Secondary von Washington. Ne? Also die haben es denen schon leicht gemacht. Und wir sind halt ein Fringe-Team, was sich immer im One-Score-Bereich gegen Kansas City oder Carolina, auch überall gegen jeden Gegner so befindet. Aber ich glaube nicht, dass wir da hinfahren und die unterschätzen. Also, und dass wir da ein schlumpiges Ding machen. Aber ich glaube nicht, dass wir Chicago aus dem Soldier Field schießen, auf keinen Fall. Das wird eine ganz enge Kiste und wird beeinflusst durch ganz viele Dinge, wie wir dieses Jahr gesehen haben, Turnover, Timeout-Management, Drops. Das wird ein enges Höschen.
Ja, die Vikings sind 3 Punkte Favorit, was, wenn man bedenkt, dass sie den gleichen Rekord haben und in Chicago spielen, schon relativ deutlich ist, finde ich. Ja, wir werden in der Preview drüber reden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie Justin Fields die vielen Blitzer bearbeitet und damit klarkommt.
Ja.
Das wird schon ein spannendes Spiel werden. Ich überlege mir so langsam, ob ich nicht vielleicht mal tausche und auf dem großen Monitor ab sofort die Red Zone laufen lassen und auf dem kleinen nebenher das Einzelspiel der Vikings. Vielleicht warte ich da aber auch noch nach dem Chicago-Spiel, wie es dann aussieht. Ansonsten hast du noch irgendwas, Peter, was du loswerden möchtest?
An alle Vikings-Fans da draußen, lasst den Kopf nicht hängen. Unsere Situation ist besser, als sie gerade mit einem 1-4 steht. Das ist meine Meinung.
Da kann ich mich anschließen. War eine ziemlich lange Review, hat trotzdem Spaß gemacht, Peter. Ich danke dir. Skol Vikings.
Ich danke dir, Stefan. Skol. Tschüss.